Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidiblut und ihr hört hier die sechste Staffel der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. In den Episoden dieser Staffel geht es dann um den Fußball, aber mehr als nur um den Ball, der über den Platz rollt. Es geht um die Kontraste, die unser geliebtes Spiel prägen. Tradition versus Kommerz, Leidenschaft versus Geschäft, Herzblut versus Marketingstrategien. Freut euch auf meine ganz persönliche Sichtweise auf das Fußballbusiness. Kritisch, nostalgisch und immer mit einer Prise Leidenschaft. Lehnt euch zurück, schwelgt mit mir in Erinnerungen und stellt euch die Frage, war Fußball früher wirklich Rock'n'Roll? Los geht's! Episode 95 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, folgt nun hier. Folge 11. Geldgier statt Leidenschaft. Wie Spielerberater den Fußball verkaufen. In dieser Folge tauchen wir tief in die dunklen Abgründe des modernen Fußballs ein. Der Sport, der einst für Leidenschaft, Fairness und Teamgeist stand, wird zunehmend von gierigen Akteuren dominiert, die mehr an ihren eigenen Kunden interessiert sind als an der Schönheit des Spiels. Es geht um Spielerberater, die oft mehr wie Geschäftsmänner oder sogar Menschenhändler agieren, als wie Berater im besten Sinne des Wortes. Doch es geht nicht nur um die Spieler. Auch Vereine und Verbände spielen eine Rolle in diesem schmutzigen Geschäft. Wie konnten die Spielerberater so viel Macht erlangen? Welche Rolle spielt das Geld, das in den vergangenen Jahrzehnten in den Fußball geflossen ist? Und warum scheint es kaum Möglichkeiten zu geben, diese Entwicklung zu stoppen. Diese Folge ist eine schonungslose Analyse der Frage, hat die Gier nach Profit die Seele des Fußballs unwiderruflich zerstört oder gibt es noch Hoffnung, den Sport wieder auf seine ursprünglichen Werte zurückzuführen? Tradition in der Waagschale, Rechte und Lizenzen im Wandel des Sports. Der Bereich Rechte und Lizenzen ist ein Paradebeispiel für den Konflikt zwischen Tradition und ökonomischen Interessen. Auf der einen Seite stehen die historischen Werte, die emotionale Bindung der Fans und das kulturelle Erbe der Vereine. Auf der anderen Seite dominieren wirtschaftliche Zwänge und der Wunsch nach maximaler Rendite, die durch TV-Verträge, Sponsoring-Deals, Merchandising und Markenrechte erzielt werden. Die Folge beleuchtet, wie die Kommerzialisierung nicht nur die Finanzierung der Vereine revolutioniert hat, sondern auch deren Identität. Doch Befürworter dieser Entwicklung argumentieren, dass ohne die wirtschaftliche Verwertung durch Rechte und Lizenzen der Profisport, wie wir ihn heute kennen, nicht überlebensfähig wäre. TV-Rechte und Vermarktungsdeals sichern die Finanzierung von Nachwuchsförderung, Stadien und Infrastruktur. Diese Folge zeigt, wie der Spagat zwischen Tradition und Kommerzialisierung gehen kann. Hört rein und entdeckt, wie Tradition und Kommerzialisierung den Sport prägen und was das für die Zukunft des Fußballs bedeutet. Viel Spaß!
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. We'll be right back.
Geldgier statt Leidenschaft, wie Spielerberater den Fußball verkaufen.
Spielerberater, Strippenzieher im Schatten des Fußballs, ihr Einfluss wächst, ihre Methoden sorgen für Kopfschütteln und ihre Profite sprengen alle Maßstäbe. Doch wer zahlt den Preis?
Berater Fluch oder Segen?
Der professionelle Fußball wird immer mehr zu einem Geschäftsfeld, das weit über sportliche Leistungen hinausgeht. Neben DFL, Vereinen, Spielern und Fans ist längst eine Gruppe in den Fokus gerückt, die das Geschehen maßgeblich beeinflusst, aber gleichzeitig wenig reguliert ist, die Spielerberater. Sie agieren in einem komplexen Geflecht aus Interessen, Absprachen und wirtschaftlichen Verbindungen, das zunehmend Kritik auf sich zieht. Die Frage drängt sich auf, sind Berater unverzichtbare Unterstützer oder vielmehr ein Fluch für den Fußball?
Das undurchsichtige System des Beraterwesens.
Spielerberater stehen oft im Zentrum von Transfers und Vertragsverhandlungen. Ihr Einfluss reicht von der Entscheidung, welcher Spieler zu welchem Verein wechselt, bis hin zur Festlegung von Gehältern und Prämien. Dabei sitzt der Spieler bei den Verhandlungen selbst häufig nicht einmal am Tisch. Stattdessen werden seine Interessen durch Berater vertreten, die wiederum in rechtlich fragwürdige Dreiecksbeziehungen mit Vereinen und anderen Akteuren verwickelt sind. Alexander Gräser, vormals Rechtsanwalt bei der Kanzlei CMS Hasche Sigal, heute Justiziar, Deutscher Fußballbund e.V., bezeichnete das System als intransparent und problematisch.
Rechtlich entsteht eine pikante Dreiecksverbindung, meist erbringen die Berater Maklerleistungen für einen Spieler, doch die Rechnung in Form der Provision zahlt der Club, bei dem der Spieler angestellt ist, erläutert Alexander Gräser. Es herrscht keine Transparenz bei der Vertragsverhandlung und der Vergütung, stellte Gräser beim Sportbusiness-Kongress Spobis fest. Auch Korruption und Kickback-Zahlungen benannte er als Problemfelder im bestehenden System. Der Macht der Spielerberater muss Grenzen gesetzt werden.
Quelle: Spielerberater. Vertreibung aus der lukrativen Grauzone. The Wall Street Journal vom 8.11.2013.
Spielerberater im Fußball. Diese Männer regieren die Bundesliga. Sie bestimmen, welcher Spieler wo spielt, wie viel er verdient und ob er den Verein wechselt, und sie verdienen bei jedem Vertragsabschluss mit 6-12% vom Festgehalt des Klienten. Spielerberater sind die unbekannten Hintermänner im Fußballbusiness, die Schattenwandler im Millionengeschäft. Nur manchmal werden sie sichtbar.
So war es bereits auf Focus Online am 11.07.2012 zum Thema Spielerberater zu lesen.
Sie sind die Schattenmänner des Fußballs, allzeit präsent, aber selten zu sehen und nie beliebt. Als Vertreter ihrer eigenen Interessen und der Klientel, die sie betreuen, nutzen sie die Öffentlichkeit mit intensiver Hintergrundarbeit. Spielerberater agieren mal dezent, wenn sie mit den Vereinen Verträge für die von ihnen vertretenen, manchmal auch gesteuerten Fußballprofis aushandeln, sie üben aber auch gelegentlich medialen Druck auf die Clubs aus, um sie in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Und so schrieb die FAZ am 26.04.2013 über die Sportberater.
Explodierende Provisionen und Abhängigkeiten.
Die Provisionen für Spielerberater haben in den letzten Jahren ein immenses Wachstum erfahren. Laut Berichten zahlen die Vereine oft zwischen 6-12% des Bruttogehalts eines Spielers als Provision an Berater, ein Anteil, der sich bei besonders lukrativen Verträgen schnell auf Millionenbeträge summieren kann. Trotz einer leicht rückläufigen Anzahl an Transfers mit Beraterbeteiligung steigen die durchschnittlichen Vermittlungsgebühren pro Transfer weiter an. Besonders deutlich zeigt sich dies an Beratern wie Harun Aslan aus Hannover, der gleich mehrere Spieler und Trainer innerhalb eines Vereins vertreten hatte und dadurch massive Abhängigkeitsverhältnisse schaffte. Solche Netzwerke werfen nicht nur moralische Fragen auf, sondern schaffen auch ein Klima der Vetternwirtschaft, in dem der sportliche Erfolg oft in den Hintergrund tritt. Ein markantes Beispiel für die problematischen Strukturen liefert Hannover 96. Harun Aslan vertrat sowohl den ehemaligen Trainer Mirko Slomka als auch dessen Nachfolger. Zudem manövrierte er Perspektivspieler aus seinem eigenen Mandantenkreis gezielt zu diesem Verein. Kritiker bezeichnen solche Vorgehensweisen als moderne Menschenhandelmethoden und werfen Beratern vor, Spieler und Trainer wie Waren zu behandeln, die nach Belieben verschoben werden können.
Korruption, Vetternwirtschaft und rechtliche Grauzonen.
Das Beraterwesen ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern bewegt sich häufig auch in rechtlichen Grauzonen. Eine weit verbreitete Praxis besteht darin, dass Vereine die Kosten für Spielerberater übernehmen, obwohl die Leistung eindeutig für den Spieler erbracht wird. Dieses Modell könnte als verdeckte Gehaltszahlung gewertet werden, was erhebliche Nachforderungen durch Steuerbehörden und Sozialversicherungen nach sich ziehen könnte. Zudem gibt es zahlreiche Beispiele für Korruption und Vetternwirtschaft. In der Vergangenheit wurden wiederholt Fälle bekannt, in denen Berater Zahlungen an Briefkastenfirmen leiteten oder Trainer verdeckt an Transfers mitverdienten.
Ich habe mich lange gewundert, warum unser Trainer ständig neue Spieler wollte, die am Ende nur auf der Ersatzbank saßen. Später stellte sich heraus, dass er heimlich an jedem Transfer mitverdient hat.
So äußerte sich einmal ein Bundesliga-Präsident dazu.
Die Macht der Berater, eine Gefahr für den Fußball.
Karl-Heinz Rummenigge, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, sah die Spielerberater als größte Gefahr für den Fußball. Auch andere Funktionäre, wie Bayer Leverkusens ehemaliger Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser, warnten, dass die Berater zunehmend die Kontrolle über den Fußball übernehmen könnten. Diese Schattenmänner agieren diskret im Hintergrund und nutzen ihre Machtposition, um wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. zielen oft auf Kosten der Vereine und des sportlichen Wettbewerbs. Dass aber auch Trainer und Berater ein zu enges Verhältnis haben können, zeigt ein Beispiel, das im Zusammenhang mit dem Kurzgastspiel von Mirko Slomka in Hamburg steht. Nach einem Bericht der Neue Presse aus Hannover vom 17.09.2014 soll der Trainer Slomka unter anderem den Spieler Kerry Emdemir bei mehrfach einen Beraterwechsel nahegelegt haben, mit dem Hinweis, sich doch dem Hannoveraner Harun Aslan anzuvertrauen. Und wie man hier unzweifelhaft feststellen kann, vertreten ganz offensichtlich beide Protagonisten, nämlich Slomka und Aslan, ihre jeweiligen Interessen gegenseitig. Aslan versorgt Slomka mit Abfindungen, in Hannover mit 1,5 Millionen Euro und in Hamburg mit 2 Millionen Euro, wie kolportiert wird. Und Slomka versorgt Aslan offensichtlich im Gegenzug mit Mandanten eine klassische Win-Win-Situation. Vielleicht lässt sich so auch erklären, warum Aslan eine Vielzahl von Spielern von Hannover 96 vertreten hat.
Das Söldnertum im Fußball.
Ein weiterer negativer Effekt des Beraterwesens ist das sogenannte Söldnertum, das zunehmend im Fußball um sich greift. Spieler werden von Beratern oft dazu gedrängt, Vereine zu wechseln, um hohe Ablösesummen und Provisionen zu generieren. Langfristige Bindungen an einen Club werden dadurch zur Ausnahme. Ein besonders frappierendes Beispiel ist der Fall von Mamdi Ouf bei Hannover 96. Sein Berater Jim Solbakken spielte eine zentrale Rolle dabei, dass der Spieler keinen neuen Vertrag unterschrieb und den Verein ablösefrei verließ. Für den Verein bedeutete dies einen Verlust von potenziellen Einnahmen in Höhe von 11 Millionen Euro, ein Geschäft, das allein dem Berater zugute kam.
Meistens fließt für einen Berater bei Transfers mehr als bei Vertragsverlängerungen,
sagte Martin Bader, viel gescheiterter Sportdirektor und studierter Sportökonom bei 1. FC Nürnberg, Hannover 96, 1. FC Kaiserslautern und in der Regionalliga bei Alemannia Aachen und derzeit wohl Direktor Sport in einem Speditionsunternehmen.
Und noch ein Beispiel.
Beim HSV in Hamburg wurde Anfang Juni 2014 das Kapitel Bert van Marwijk endgültig beendet. Das Hamburger Abendblatt berichtet hierzu, van Marwijk hatte vertraglich bis 2015 Anspruch auf mindestens 2,7 Millionen Euro. Auch seinem Berater Michael Mayer standen vertraglich bis Ende der Saison 150.000 Euro zu und weitere 200.000 für die kommende Spielzeit.
Reformbedarf, Wege aus der Krise.
Die derzeitige Struktur des Beraterwesens ist nicht nachhaltig. Um die Macht der Berater einzudämmen, sind tiefgreifende Reformen notwendig. Denkbar wäre eine stärkere Regulierung durch die FIFA und nationale Verbände, etwa durch verbindliche Standards für Beraterverträge und eine Begrenzung der Provisionen. Wobei Regulierung durch die FIFA als Hort von Korruption und Manipulation hier offensichtlich schon ein Antonym wäre. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Abhängigkeit von externen Beratern zu reduzieren, indem Vereine eigene Scouting- und Beratungsabteilungen aufbauen. Kooperationen und Poolmodelle könnten helfen, Kosten zu senken und eine faire Wertschöpfungskette zu schaffen. Denkbar wären etwa
zentrale Vermittlungsstellen,
eine neutrale Instanz, die Transfers und Vertragsverhandlungen koordiniert, ein Draft- und Vertragsmodell wie in der nordamerikanischen MLS,
standardisierte Vergütungsmodelle,
klare Regeln für Provisionen und Honorare,
Transparenzpflichten,
Offenlegung von Verträgen und Zahlungen,
langfristige Investitionen,
Aufbau eigener Akademien und Beratungsstrukturen, die Spieler ganzheitlich betreuen.
Fazit, Fluch oder Segen?
Das Beraterwesen im Fußball ist zweifellos ambivalent. Einerseits leisten Berater wichtige Dienste, indem sie Spieler und Vereine zusammenbringen und Verträge aushandeln. Andererseits dominieren Intransparenz, Korruption und wirtschaftliche Eigeninteressen das Geschäft. Ohne umfassende Reformen droht das Beraterwesen, den Fußball weiter in ein undurchschaubares System zu verwandeln, bei dem sportliche Ideale auf der Strecke bleiben. Der Fußball muss sich seiner Verantwortung bewusst werden und ein System schaffen, das Fairness, Transparenz und Nachhaltigkeit gewährleistet für Spieler, Vereine und Fans gleichermaßen. Nur so kann der Fußball seine Seele bewahren.
Tradition in der Waagschale, Rechte und Lizenzen im Wandel des Sports.
Der Bereich Rechte und Lizenzen bildet einen zentralen Bestandteil eines Profifußballunternehmens ebenso wie in anderen professionellen Sportarten. Er steht exemplarisch für die fortschreitende Kommerzialisierung des Sports, bei der Tradition und wenn Emotionen oft zugunsten ökonomischer Interessen in den Hintergrund treten. Zwar argumentieren Befürworter von Tradition im Profisport, dass ohne historische Wurzeln und emotionale Bindungen ein Verein kaum vermarktbar wäre. Doch diese Ansicht widerspricht modernen betriebswirtschaftlichen und marketingstrategischen Grundsätzen. Rechte und Lizenzen ist vielmehr die Verkörperung kommerzieller Verwertung in ihrer reinsten Form ein Trend, der sich in allen professionellen Sportarten beobachten lässt, sei es Fußball, Handball oder andere populäre Disziplinen.
Kommerzialisierung im Handball, ein Beispiel.
Ein aufschlussreiches Beispiel für die Komplexität der Rechteverwertung stammt aus dem Handball. Die deutsche Nationalmannschaft gewann 2016 die Hallenhandball-Europameisterschaft in Polen und holte Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Trotz dieser Erfolge und einer breiten Fanbasis blieb die Handball-WM 2017 in Frankreich für deutsche Zuschauer unerreichbar. Kein öffentlich-rechtlicher, privater oder PTV-Sender übertrug die Spiele. Grund dafür war die Vergabe der TV-Rechte durch die International Handball Federation, IHF, an beIN Sports, die eine unverschlüsselte Satellitenausstrahlung strikt untersagte. Dieses Szenario verdeutlicht, dass es bei der Vermarktung von Sportrechten oft nicht um Tradition oder den Erhalt des sportlichen Erbes geht, sondern ausschließlich um kommerzielle Interessen. Die Kritik am Umgang der Verantwortlichen war entsprechend scharf. Der damalige DHB-Präsident Bob Hanning bezeichnete die Situation als unprofessionell. Der Liga-Boss Bernd Schwenker mahnte, dass bei künftigen TV-Rechtevergaben nicht nur der schnöde Mammon im Vordergrund stehen dürfe, da dies langfristig dem Sport schade. Doch diese Mahnungen änderten nichts am Fakt. Eine Bank, die Deutsche Kreditbank, DKB, übernahm die Rechte und übertrug die Spiele per Livestream. Diese Entwicklung wurde von Journalisten kritisiert, da sie PR-geleitete Berichterstattung befürchteten. Der Fall illustriert exemplarisch, wie schwierig die Balance zwischen Kommerz und Tradition zu halten ist. Die Situation im Handball zeigt auch, wie schnell ein Traditionssport durch mangelnde Vorbereitung ins Abseits geraten kann. Trotz der Popularität des Sports und seiner Erfolge in Deutschland hatten weder der DHB noch andere Akteure langfristige Strategien entwickelt, um die Rechteverwertung auf nationaler Ebene zu sichern. Dies veranschaulicht die Bedeutung professioneller Strukturen und strategischen Denkens bei der Vermarktung von Sportarten, insbesondere im Hinblick auf die zunehmend globale Konkurrenz.
Die Kommerzialisierung im Fußball.
Auch im Fußball ist die Kommerzialisierung weit fortgeschritten. Die FIFA beschloss 2017, die Fußball-Weltmeisterschaft ab 2026 auf 48 Teams aufzustocken. Ziel war es, zusätzliche TV-Sendezeiten zu schaffen und neue Märkte zu erschließen. Diese Entscheidung wurde wie viele andere der FIFA als rein kommerziell motiviert kritisiert. Die Vermarktung der Medienrechte zeigt eindrucksvoll, wie lukrativ dieses Geschäft ist. Für die nationalen TV-Rechte der Bundesliga von 2017-18 bis 2020-21 erzielte die Deutsche Fußballliga, DFL, Einnahmen von 4,64 Milliarden Euro, ein Anstieg um 85% im Vergleich zur vorherigen Periode. Rechnet man internationale Rechte hinzu, betrugen die Gesamteinnahmen rund 1,5 Milliarden Euro pro Saison. Im Vergleich dazu generiert die englische Premier League allein nur über drei Jahre hinweg 9,5 Milliarden Euro, 6,9 Milliarden für die Liga und 2,6 Milliarden aus der internationalen Vermarktung. Die Verteilung der Erlöse folgt komplexen Faktoren, darunter der sportliche Erfolg der letzten Jahre. Diese finanzielle Abhängigkeit verdeutlicht, wie entscheidend Rechte und Lizenzen für den modernen Profisport sind. Gleichzeitig spiegelt sie wider, wie die wirtschaftlichen Interessen von Verbänden und Vereinen oft in Konflikt mit den Interessen der Fans und regionalen Gemeinschaften geraten.
Vermarktungsstrategien, Eigen versus Fremdvermarktung.
Die Vermarktung von Rechten und Lizenzen erfolgt über verschiedene Modelle. Einige Vereine setzen auf Eigenvermarktung, während andere sich an Vermarkter wie Infront Sports und Media, Lacadere Sports Germany oder U-Sports GmbH binden. Eigenvermarktung bietet mehr Unabhängigkeit, birgt jedoch ein höheres Risiko, da Vereine selbst die Verantwortung für die Monetarisierung tragen. Ein bemerkenswertes Beispiel liefert der erste FSV Mainz 05, der als eingetragener Verein, e.V., einen überraschend lukrativen Deal abschloss. 2015 sicherte sich Infront Sports und Media die Vermarktungsrechte des Vereins für 10 Jahre gegen eine garantierte Zahlung von 260 Millionen Euro unabhängig von tatsächlich erzielten Werbeeinnahmen. Mainz erhielt zudem ein Vetorecht bei neuen Sponsoren und eine zusätzliche Signing-Fee von 10 Millionen Euro. Dieser Vertrag verdeutlicht jedoch auch die Risiken. Die regionale Basis des Vereins könnte durch die Einbindung internationaler Sponsoren in den Hintergrund treten. Ein weiteres Beispiel ist der FC Bayern München, der seit Jahren auf Eigenvermarktung setzt und dadurch maximale Kontrolle über seine Markenrechte und Sponsoreneinnahmen behält. Dies ermöglicht dem Verein, seine Position als internationaler Spitzenclub weiter auszubauen. Andererseits zeigt der Fall von Hannover 96, was externe Vermarktung bedeutet, wenn strategische Fehler gemacht werden. Der Vermarkter scheiterte immer wieder, eine kohärente Vermarktungsstrategie zu entwickeln, was sowohl sportlich als auch wirtschaftlich zu Rückschlägen führte.
Rechte und Lizenzen als ökonomischer Kern.
Die Vermarktung von Rechten ist für Profivereine eine zentrale Einnahmequelle. Dazu gehören TV-Rechte, die lukrativste Einnahmequelle im Profifußball. Sponsoring und Werbung, Werbeflächen, Naming-Rights und Corporate Hospitality tragen erheblich zu den Einnahmen bei. Merchandising, Lizenzen für Vereinsnamen, Logos und andere Rechte generieren hohe Erlöse. Im Durchschnitt entfallen etwa 84% der Einnahmen eines Profifußballunternehmens auf diese Bereiche. Das Beispiel Mainz zeigt jedoch, dass diese Entwicklung nicht ohne emotionale Kosten bleibt. Fans und lokale Sponsoren könnten sich entfremdet fühlen, wenn Tradition zugunsten von Kommerz geopfert wird. Ein exemplarisches Beispiel hierzu lieferte die Abstimmung der DFL zum Einstieg externer Investoren.
Der DFL-Investoren-Fauxpas, wie die knappe Abstimmung 2024 die Liga spaltete.
Die knappe Zweidrittelmehrheit, mit der die Deutsche Fußballliga, DFL, 2024 den Einstieg externer Investoren in die Bundesliga-Vermarktung beschlossen hat, hat weitreichende Folgen nicht nur für die Clubs, sondern auch für die Beziehung zwischen den Vereinen und ihren Fans. Während Funktionäre wie Martin Kind den Beschluss als notwendige Modernisierung feiern, sorgte die Entscheidung bei den Anhängern der rückwärtsgewandten, sogenannten Traditionsvereine für Wut, Protest und kreative Aktionen, die die zunehmende Entfremdung zwischen Basis- und Fußballfunktionären verdeutlichten.
Die knappe Mehrheit und Martin Kinds entscheidende Rolle.
Die Abstimmung fiel denkbar knapp aus. Mit gerade einmal einer Stimme über der erforderlichen Zweidrittelmehrheit setzte sich der Plan der DFL durch. Martin Kind, ehemaliger Geschäftsführer von Hannover 96, spielte dabei eine zentrale Rolle. Kind, ein langjähriger Befürworter von Investorenlösungen und wirtschaftsorientierten Modellen im Profifußball, engagierte sich aktiv für die Zustimmung der Clubs. Er überzeugte insbesondere unentschlossene Vertreter kleinerer Vereine, dass die Investition nötig sei, um die Bundesliga international konkurrenzfähig zu halten, und sorgte mit seiner, nicht vom Mutterverein autorisierten Stimme, für die entscheidende Mehrheit. Kind argumentierte, dass die zusätzlichen Einnahmen aus dem Investorendeal essentiell seien, um neue Märkte zu erschließen und technologische Innovationen umzusetzen. Doch diese Argumentation stieß auf breite Ablehnung bei den Fans, die Kind schon zuvor als Symbolfigur der Kommerzialisierung des Fußballs kritisierten.
Fanproteste, Kommerz aus Leidenschaft an.
Die Reaktion der Fans auf die Abstimmung war heftig und vielschichtig. In mehreren Stadien fanden sofort nach Bekanntgabe des Ergebnisses Protestaktionen statt. Besonders in der Ultraszene war die Ablehnung des Investorendeals einheitlich. In einer konzertierten Aktion warfen Fans in mehreren Stadien Tennisbälle auf das Spielfeld, um das Spiel symbolisch zum Stillstand zu bringen. Die Botschaft war klar: Der Fußball, wie ihn die Fans lieben, wird durch Kommerz unterbrochen. Plakate mit Aufschriften wie Tradition statt Transaktion, DFL gleich Dollar Fußballliga und Kommerz aus Leidenschaft an dominierten die Kurven. Einige Fangruppen blieben aus Protest demonstrativ während der ersten Halbzeit außerhalb der Stadien und kehrten erst zur zweiten Halbzeit zurück, um auf die entfremdete Welt aufmerksam zu machen, die sie durch den Investoreneinstieg befürchten. In Hannover, wo Martin Kind eine zentrale Rolle bei der Entscheidung gespielt hatte, zeigten Fans bei einem Heimspiel großformatige Banner mit dem Slogan Kind muss weg und trugen Begräbniszüge durch die Innenstadt, bei denen symbolisch der Tod des Traditionsfußballs betrauert wurde.
Tennisbälle und stille Stadien, Protestaktionen mit Signalwirkung.
Die Tennisbälle wurden nicht zufällig gewählt. Sie stehen symbolisch für den Einfluss des Geldes, das aus Sportarten wie Tennis, Golf oder Formel 1 längst Massenprodukte gemacht hat, die aus Sicht vieler Fans ihre Seele verloren haben. Die Botschaft der Fans: Der Fußball darf nicht denselben Weg gehen. Ein weiteres starkes Signal war der sogenannte Schweigeminutenprotest, bei dem Fans in den ersten 20 Minuten eines Spiels bewusst auf Gesänge verzichteten. Die bedrückende Stille in den Stadien sollte die Verantwortlichen daran erinnern, dass der Fußball ohne die Fans seine Atmosphäre und Emotionalität verliert, die eigentliche Grundlage für seine Vermarktung.
Eine Liga gespalten.
Während große Vereine wie Bayern München oder RB Leipzig den Investoreneinstieg als wegweisenden Schritt bezeichneten, fühlten sich viele kleinere Vereine und ihre Fans übergangen. Die Gegner des Deals sehen darin eine Gefahr für die Chancengleichheit und befürchten, dass die Kluft zwischen finanzstarken und finanzschwachen Clubs weiter wächst. Martin Kind verteidigte die Entscheidung mit den Worten:
Wir müssen als Liga auf der Höhe der Zeit bleiben. Die Fans werden verstehen, dass dieser Schritt notwendig ist, um den Fußball langfristig zu sichern.
Doch diese Worte fanden wenig Anklang. Die Ultraszene Hannover bezeichnete Kind daraufhin als den Totengräber der Fankultur.
Ein Fußball der Fans oder der Investoren.
Der knappe Beschluss und die Fanproteste verdeutlichen eine zentrale Frage: Wem gehört der Fußball? Während Funktionäre wie Martin Kind betonen, dass der Schritt hin zu Investoren für die Zukunft der Bundesliga essentiell sei, sehen viele Fans in dieser Entscheidung eine Abkehr von den Grundwerten des Fußballs: Leidenschaft, Identität und Gemeinschaft. Die Aktionen wie das Werfen von Tennisbällen und die Schweigeproteste haben gezeigt, dass die Fanbasis nicht bereit ist, ihre Stimme zu verlieren. Doch die Kluft zwischen Basis und Funktionären wächst. Ob und wie sich diese Gräben schließen lassen, bleibt eine offene und entscheidende Frage für die Zukunft des deutschen Fußballs.
Herausforderung: Balance zwischen Kommerz und Tradition.
Die zentrale Herausforderung bleibt, die wirtschaftlichen Interessen des modernen Sports mit den emotionalen Werten und der Tradition zu vereinen. Es gibt Ansätze, bei denen Vereine bewusst auf eine Balance setzen, um ihre Fanbasis nicht zu verlieren. Die opportunistische Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA beispielsweise betont in ihrer Kommunikation stets die Bedeutung der Fans und der lokalen Gemeinschaft, während sie gleichzeitig auf internationale Expansion und lukrative Sponsoring-Deals setzt, wie zuletzt sogar mit einem deutschen Rüstungskonzern.
Fazit:
Die Entwicklung im Bereich Rechte und Lizenzen verdeutlicht, wie der Profisport zunehmend als Wirtschaftsunternehmen agiert. Der Wandel von Tradition hin zu Kommerz ist unausweichlich, da der wirtschaftliche Erfolg von Vereinen und Verbänden direkt von der Vermarktung ihrer Rechte abhängt. Ob Fußball, Handball oder andere Sportarten, Profisport ist ein Milliardengeschäft, das unternehmerisches Denken und Handeln erfordert. Wer diesen Wandel nicht akzeptiert, läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Doch die Herausforderung bleibt bestehen: Wie kann man die kommerziellen Interessen des modernen Sports mit den emotionalen Werten und Traditionen vereinen? Diese vermeintliche Betonung von Tradition im Profifußball ist für mich Ausdruck von Opportunismus und Heuchelei. Denn jeder Stakeholder, von Fans, Vereinsfunktionären über Investoren bis hin zu den Medien, weiß längst, dass der Profifußball kein Sport im klassischen Sinne mehr ist. Vielmehr ist er ein reines Event- und Entertainment-Produkt. Die Bestandteile dieses Produkts sind klar: Zum einen die teuer zusammengekauften Akteure, die auf dem Spielfeld die Show liefern, und zum anderen die umfassende Vermarktung, die aus jeder Facette des Spiels Kapital schlägt. Dabei steht die Gewinnerzielungsabsicht unmissverständlich im Vordergrund. Doch auch die Tradition, oder besser gesagt die gezielte Vermarktung der Tradition, ist ein essentieller Bestandteil. Allerdings wird dabei oft nur die Tradition der Clubs als Markenname inszeniert, eine Vergangenheit, die romantisiert und kommerziell ausgeschlachtet wird, um Fans zu binden und die Identität der Marke zu stärken. Diese Art von Tradition hat nichts mehr mit der ursprünglichen, tief verwurzelten Fankultur oder dem Gemeinschaftsgefühl zu tun, das den Fußball einst ausmachte. Sie wird vielmehr instrumentalisiert, um das Produkt Profifußball weiter zu emotionalisieren und letztlich zu verkaufen.
Weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.